ARD. Es ist gut, dass es sie gibt, aber wenn möglich, will niemand etwas mit ihnen zu tun haben. Das hört sich jetzt vielleicht negativ an, ist aber gar nicht so gemeint. Ich spreche nämlich vom Weißen Ring, einer Organisation, die Menschen hilft, die Opfer von Gewalt geworden sind. In ganz MV gibt es den Weißen Ring, aber in Greifswald gibt es ein ganz besonderes Team. Hier ist MV im Fokus, darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Annette Ewen. Wir sind zu hören in der ARD Audiothek und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Seit 1976 gibt es den Weißen Ring. Vielleicht bin ich da die Einzige, aber ich verbinde mit dieser Opferhilfe Eduard Zimmermann. Der Name sagt euch vielleicht etwas. Der hat auch Aktenzeichen XY moderiert, ganz lang, ne? Dieser ältere Herr mit der dicken Hornbrille. Also, ja. Wie gesagt, ein älterer Herr halt, ne? Aber in Greifswald, da ist der Weiße Ring alles andere als alt, denn dort gibt es das jüngste Team in Deutschland. Es sind nämlich Studenten, die sich da ehrenamtlich für die Opfer von Verbrechen engagieren. Und wer das genau ist, wie dieses junge Team zustande gekommen ist, das alles weiß meine Kollegin Valeria Kelz, Reporterin aus dem Vorpommern-Studio in Greifswald. Hallo, ich grüße dich.
Hallo.
Valeria, wir kommen gleich dazu, wer der Weiße Ring in Greifswald genau ist. Aber ich möchte dich vorher noch was Persönliches fragen. Wir sind ja beide Journalistinnen und müssen, egal welches Thema, und das fällt manchmal wirklich nicht ganz leicht, Dinge objektiv betrachten. Ich weiß, dass du sehr in dieses Thema eingestiegen bist. Und du hast ja auch wirklich bei der Opferhilfe hospitiert. Wie war das für dich? Erzähl mal.
Ja, also ganz ehrlich, intensiv. Ich habe mit wirklich vielen Ehrenamtlern gesprochen, vor allem mit diesem jungen Greifswalder Team. Das Besondere ist nämlich, wie du gerade gesagt hast, es ist das jüngste Team in ganz Deutschland. Und Sarah Wendland, das ist die Außenstellenleiterin, sie ist auch die jüngste Außenstellenleiterin in ganz Deutschland. Mhm. Ja, und dann habe ich auch mit dem Stralsunder Team gesprochen, mit der Außenstellenleiterin Petra Voss und war auch bei Teamsitzungen dabei. Dann habe ich aber auch mit einer Betroffenen gesprochen, die sich bereit erklärt hat, ihre Geschichte mit mir zu teilen, damit ja ich ihre Gedanken wiederum teilen kann. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Ihr Fall ist noch aktuell und sie wartet noch auf ein Urteil. Deswegen kann ich das ein oder andere erzählen von der Emotionalität her, aber nichts zu sehr Inhaltliches.
Ja, sie muss auf jeden Fall anonym bleiben, ne?
Das ja, auf jeden Fall. Du merkst schon, ich bin jetzt schon wieder leicht involviert. Ich versuche, objektiv zu bleiben und bin es auch, aber es trifft einen natürlich irgendwo, wenn man die Geschichte auch hört. Ja, und ich habe auch mit den Netzwerkpartnern des Weißen Rings gesprochen, beispielsweise einer Anwältin. Und ja, alle Gespräche, auch die mit der Betroffenen, die waren aber gar nicht so, wie man denkt, laut oder voller Wut oder Dramatik oder tränenreich. So, wenn man von außen schaut, das ist ja für den Außenstehenden immer ein Fall. Aber in dem Moment saß mir ja kein Fall gegenüber, sondern wirklich ein realer Mensch. Also ein Mensch, dessen Leben sich irgendwie verschoben hat. Ja, was mich da am meisten bewegt hat, sind halt die Worte und die Wortwahl, die gewählt wurden. Das Erzählen eines Überlebenszustandes. Also wie eine Gewalttat einen verändern kann oder wie man sich nach einer Gewalttat eigentlich verändert. Ja.
Wir hören da gleich mal rein, was sie dir gesagt hat. Wir müssen dazu sagen, wir haben die Töne nachgesprochen. Wir haben es schon erwähnt, sie möchte auf jeden Fall anonym bleiben. Und wir hören mal rein, die Worte sind von ihr, die Stimme ist von einer Kollegin. Wir hören mal rein, was sie dir erzählt hat.
Ich war früher ein sehr gelöster Mensch und offen und zugänglich und unbedarft und unschuldig. Und dann habe ich meine ersten Gewalterfahrungen gesammelt. Und ich habe gemerkt, dass mein Nervensystem sich auf das Überleben einstellt. Ich habe meinen Körper, meine Beine nicht mehr gespürt. Ich musste meine Beine gegen die Wand hauen, damit ich merke, da sind Beine, Füße.
Da hört man schon die Not, ne, die dahinter steckt. Wir gehen gleich noch weiter auf den Fall ein, aber wir müssen vielleicht erst noch mal einen Satz mehr zum Weißen Ring verlieren. Was macht diese Organisation denn wann?
Damals gegründet in Mainz hat der Verein über die Jahrzehnte sich immer weiterentwickelt und ist jetzt die größte Opferhilfeorganisation in Deutschland. Die Organisation sagt, dass sie komplett unabhängig, überparteilich und konfessionslos ist. Das bedeutet unabhängig von Geschlecht, Alter, Religion und so weiter. Und es geht eben darum, dass Opfer von Kriminalität bei ihnen schnell und direkt Hilfe bekommen. Insgesamt gibt es über 40.000 Mitglieder in ganz Deutschland. Stand 2025 sind es 577 in Mecklenburg-Vorpommern. Und ja, die meisten sind eigentlich ehrenamtlich unterwegs und gar nicht angestellt. Und das Besondere bei Sarah und ihrem Team ist, dass sie wirklich eigentlich vorwiegend Jurastudenten sind. Also,
also alle unter 30, ne, vermute ich.
Genau, genau. Es gibt welche, die schon das erste Staatsexamen gemacht haben, aber die, mit denen ich mich getroffen habe, die sind alle jünger als ich, also wirklich unter 30 und haben sich bewusst entschieden, so das Ehrenamt auszuüben. Und ja, weißt du, Annette, es ist wirklich wichtig, dass es, ich sag mal, auch jungen Nachwuchs gibt, denn eine solche Organisation braucht Hilfe. Sie brauchen Ehrenamtler, um überhaupt helfen zu können. Das ist ja so ein Kreislauf.
Na ja, klar. Ich bin jetzt, ich habe nicht Jura studiert, so, ne? Das heißt, in diesem Fall bin ich da wirklich so ein bisschen eine Laien und ja, das Rechtssystem oder Gerichte und so weiter ist jetzt auch nicht wirklich das, was ich beruflich, also mein Steckenpferd, möchte ich sagen. Das heißt, ich bin da so ein bisschen eine Laien. Korrigier mich, Valeria, aber in unserem Rechtssystem, so ist mein Eindruck, geht es ja viel um die Täter und weniger um die Opfer. Und ich habe den Eindruck, da schließt der weiße Ring so eine Lücke, oder?
Ja und nein. Also das sind ja alles oder die meisten Ehrenamtler. Und ich hatte ja vorhin schon den Begriff Opferhilfe genannt. Also es geht wirklich darum, dass Opfer einer Straftat Hilfe bekommen und Unterstützung bekommen, die sie brauchen oder suchen. Und die Vorsitzende des Weißen Rings von Mecklenburg-Vorpommern, Uta Maria Kuder, hat das ganz gut beschrieben.
Also es geht ja darum, dass wenn Menschen in eine Ausnahmesituation geraten und oft nicht wissen, was muss ich jetzt tun, was kann ich tun, wo kann ich Hilfe finden? Und dafür gibt es Organisationen wie den Weißen Ring, eine ehrenamtliche Organisation. Es gibt aber durchaus auch staatliche Organisationen, an die man sich wenden kann.
Also im Grunde genommen kann man sich das so vorstellen. Die Ehrenamtler bieten Hilfe an, indem sie als erstes zuhören. Dann schauen, was braucht eben der Betroffene, der anruft oder schreibt und dann konkrete Unterstützung anbieten in Form von einer Begleitung zur Polizei, bei der Hilfe von Anzeigen, Vermittlung von Anwälten oder auch die finanzielle Überbrückung oder Stütze, um überhaupt etwas zu tun. Und dafür ist natürlich der Austausch und diese Ergänzung von den ganzen Netzwerkpartnern untereinander sehr interessant und spannend und wichtig.
Heißt, die arbeiten dann auch wirklich zusammen, die verschiedenen Organisationen, ne? Es gibt ja noch mehr Opferhilfen als nur den Weißen Ring, ne?
Genau, also es geht vor allem darum, dass es ja auch Vereine gibt, die in den unterschiedlichen Bereichen tätig sind. Und es ist ganz angenehm zu sehen, ich hatte jetzt mit unterschiedlichen Organisationen gesprochen, dass sie eben nicht in Konkurrenz stehen. Zum Beispiel der Verein Starkmachen, die haben ja auch psychosoziale Prozessbegleitung. Und das sind dann wiederum ausgebildete Fachkräfte, die dann dafür zuständig sind, den Betroffenen in einem Fall, wenn es zum Beispiel zum Gericht geht, auch zu unterstützen. Und dann hat auch der Rechtsanwalt, der vielleicht da vor Ort steht und für das Opfer einsteht, dann auch ja getrennte Rollen einfach untereinander.
Okay, also die wissen auf jeden Fall, an wen man sich wenden kann. Du hast gesagt, es gibt auch finanzielle Unterstützung. Wie finanziert sich das dann aus den Vereinsbeiträgen, oder?
Genau, Mitgliedsbeiträge, Spenden, Nachlässe. Der Weiße Ring erhält keine staatlichen Mittel und dadurch bleiben sie halt auch unabhängig und können eben ohne diese Rücksicht auf politische Empfindlichkeiten, das Wohl, die Belange, also wirklich sich ganz individuell einsetzen.
Wir kommen gleich drauf. Du hast es ja schon angesprochen, wie wichtig der emotionale Part bei der Hilfe ist. Es geht ja aber auch ganz konkret um rechtliche Hilfe beziehungsweise Tipps, muss man vielleicht besser sagen. Und spätestens da kommen ja die Greifswalder ins Spiel, die ja Jurastudenten sind. Du hast es auch schon gesagt. Sag mal was zu dem Team. Wie viele sind das? Wie ist das Team entstanden?
Ja, also das Team besteht aktuell aus 8 Personen. 6 von ihnen sind auch aktiv in der Opferhilfe aktuell. Und überwiegend sind das Jurastudenten. Sarah Wendland ist die Außenstellenleiterin des Weißen Rings seit letztem Sommer und somit auch die jüngste Außenstellenleiterin. Das hatte ich ja bereits gesagt gehabt. Aber das Witzige ist, dass sie sich vorher gar nicht kannten. Also sie sind irgendwie aneinander vorbeigegangen.
Ja.
Und haben sich aber erst durch den Weißen Ring kennengelernt, also wirklich durch das Ehrenamt, gar nicht andersrum. Total, total spannend. Und spannend fand ich aber, dass sie aus ähnlichen Beweggründen das Ehrenamt angefangen haben auszuüben. Ich habe darüber gar nicht nachgedacht, dass das so ein Grund sein könnte. Josie Wachsmuth, eine Kollegin von Sarah und ein Teil des Greifswalder Teams, beschreibt das ganz gut.
Ich war einfach zu dem Zeitpunkt ein bisschen überfordert. Ich wusste auch nicht so richtig, was will ich machen. Das Studium Jura ist ein bisschen unsozial. Es macht schon Spaß, aber du bist auch irgendwie, natürlich bist du belastet, aber irgendwie, also mir hat irgendwas gefehlt, irgendwas, was ich mit Menschen machen kann, weil ich eigentlich auch aus einer sehr sozialen Familie komme, wo irgendwie nicht gerade Helfersyndrom, aber wirklich immer viel mit Menschen auch gemacht wurde und ich eigentlich auch eine wahnsinnig extrovertierte Person bin. Und genau in der Zeit bin ich irgendwie sehr introvertiert geworden, einfach Trennung, man hinterfragt so ein bisschen seine Charakterzüge und vielleicht hinterfragt man sich auch selber und denkt sich so, bin ich wirklich so oder was kann ich vielleicht auch noch machen, um einfach vielleicht an mir selber zu arbeiten. Und dann habe ich die Werbung in der Litfaßsäule gesehen und dachte mir, ich melde mich einfach mal.
Da hört man, finde ich, auch Ehrenamt macht ja, also ist ja, macht man ja auch für sich selbst auch immer ein bisschen, ne? Also, dass man selbst irgendwie das Gefühl hat, dass man was Sinnvolles macht, ne? Aber also ich kann mir vorstellen, das ist schon ein enormer Spagat, ne? Jurastudium ist zeitintensiv und man muss sich ja dann auch zeitlich und emotional oder gedanklich auf denjenigen einlassen, der dann da vor einem sitzt, ne?
Total. Also gerade ein Jurastudium, wie du gerade gesagt hast, ist super zeitintensiv und Sarah schreibt auch schon im April ihr Staatsexamen. Mhm. Das Schöne ist, ich habe die Gruppe ja kennengelernt und sie haben auch gesagt gehabt, dass sie untereinander sich komplett vertrauen können, sich austauschen können und ehrlich sagen können, ich habe gerade Kapazitäten oder könntest du das übernehmen? Und letztendlich findet sich immer jemand, der auch wirklich gedanklich frei ist und dafür Kapazitäten hat, auch emotional. Ja, aber das, was vorhin Josi beschrieben hat, das haben mir wirklich auch alle Ehrenamtler erzählt, dieser soziale Austausch, von dem du auch gerade nochmal sprachst, ja, gegen das Alleinsein einfach irgendwie und das tut gut und das Team ist wirklich sehr engagiert. Josi zum Beispiel ist auch nun die Leiterin der jungen Gruppe in Mecklenburg-Vorpommern. Da haben sich die jungen Ehrenamtler in Mecklenburg-Vorpommern zusammengetan, abgeguckt aus Göttingen und treffen sich jetzt, tauschen sich untereinander aus und schauen, ja, sagen wir mal, wie die moderneren Möglichkeiten aussehen könnten, gerade im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, um junge Menschen, noch mehr junge Menschen eben auf den weißen Ring überhaupt aufmerksam zu machen.
Ich habe vor der Aufzeichnung auch nochmal geschaut, dazu gehört ja dann auch Social Media, ne? Wenn du junge Menschen irgendwie ansprechen möchtest und die sind ja wahnsinnig aktiv auf Instagram, habe ich gesehen, also die sind, also ich weiß nicht, wie viele Stories da waren, also das hat mich überrascht, ehrlich gesagt, ne? Dass die da so aktiv sind.
Ja, ich habe auch mitbekommen, dass immer mehr Öffentlichkeitsarbeit gemacht wird und es kommt so ein bisschen auf die Zielgruppe drauf an. Jüngere Menschen nutzen andere Plattformen und das ist ganz schön, dass Öffentlichkeitsarbeit dann sowohl von den Jüngeren als auch von den erfahrenen Ehrenamtlern auch durchgesetzt und übernommen wird. Petra Voss, die Außenstellenleiterin von Stralsund, hat dazu auch etwas gesagt.
Es nervt mich manchmal, wenn so in unterschiedlichen Kreisen oder Situationen, ach, was macht denn die Jugend so? Ne? Die Jugend macht viel und das ist ganz toll, weil ich habe nochmal eine andere Sichtweise auch auf andere mit meinen 67 Jahren als Sarah. Aber schon vom Alter her haben wir unterschiedliche Sichtweisen, die aber, um jemanden zu helfen, auch immer wieder gleich dann sind. Und wir lernen voneinander.
Da hört man auch nochmal, wie besonders das Team in Greifswald ist, ja, ne? Dass die so jung sind. Jetzt kommt ein kleiner Break, nämlich der Podcast-Tipp. Da bleiben wir heute bei Verbrechen. Allerdings ist es bei den meisten Verbrechen, um die es hier geht, nur, ist da nur ein materieller Schaden entstanden oder ein ideeller. Also genau ein Krimi für mich. Keiner wird verletzt. Kunstverbrechen heißt er. Das ist ein Podcast von NDR Kultur. Und der erzählt wahnsinnig spannend von, der Titel verrät's, Verbrechen rund um die Kunst. In der aktuellen Staffel, da geht's um die spektakuläre Geschichte rund um den Fälscher Robert Driessen. Hört's euch an. Kunstverbrechen findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Dringende Hörempfehlung. Valeria, lass uns nochmal auf die Sicht der Betroffenen schauen. Was hat der Kontakt, jetzt bezogen auf die, mit der du dich getroffen hast, zum Weißen Ring denn für sie verändert?
Ja, also ich hatte am Anfang schon gesagt, ich habe mich wirklich intensiv mit der Betroffenen zusammengesetzt und sie hat mir ihre Geschichte erzählt, zumindest ja, soweit sie konnte, soweit es ging und dann doch, soweit es ging, sehr detailliert. Und ich muss sagen, ich habe richtig gemerkt, wie es ihr schwer fiel, überhaupt darüber zu sprechen. Und ich habe auch von vielen gehört, sowohl von den Ehrenamtlern als auch von der Betroffenen, dass ja, man sich wirklich auch, also die Betroffenen sich wirklich die Frage stellen, ob ihr Fall explizit überhaupt, das klingt total falsch, aber wichtig genug ist.
Okay.
Und mir
also
wurde,
ob sie das Recht haben, irgendwie Hilfe in Anspruch zu nehmen und so weiter, ne?
Ja, genau. Mhm. Also ist das überhaupt, sie hatte mir das so beschrieben, ist das überhaupt ein Fall? Ist das überhaupt etwas, was wichtig genug ist, um das zu sagen? Oder ist das eigentlich nicht wichtig? So, werde ich wieder weggeschickt und es wird gesagt, sag mal, warum kommst du denn deswegen an? So. Und mir wurde auch gesagt, dass das wie das Imposter-Syndrom beschrieben werden kann.
Dieses Hochstapler-Syndrom, ne? Dass man ständig denkt, oh Gott, wann merken die anderen, dass ich, weiß ich nicht, eigentlich gar nichts kann, obwohl man doch was kann oder halt eben wie in diesem Fall, ist mein Fall wichtig genug? Genau. Ja, er ist eben wichtig.
Genau. Ja, genau, ne? Genau, dass man eben dann auch daran zweifelt, ob das jetzt Wichtigkeit hat oder nicht. Ja. Und umso schöner war es dann zu hören, als sie dann erzählt hatte, dass irgendwann, sie hat 10-mal versucht anzurufen, 10-mal den Hörer versucht, wirklich zu heben und anzurufen und hat es nicht hingekriegt. Und irgendwann kam aber der Wendepunkt.
Ich hatte das Bedürfnis auf rechtliche Hilfe und ich wollte nicht länger schweigen in diesem Zustand der Ohnmacht des Nichtstuns. Dieses Warten. Worauf? Ich wollte die Kontrolle wieder.
Weißt du, Annette, ich habe mich wirklich gefragt, was die Hemmschwelle ist, sich überhaupt zu melden. Ich habe das Glück, dass ich keine Gewalttat hatte an mir. Und die Betroffene hat ja erzählt, sie hat 10-mal versucht anzurufen, bevor es überhaupt ging. Und ich wollte dem Ganzen auf den Grund gehen. Wieso ist das an dieser Stelle so schwer? Und was ist diese Hemmschwelle, sich zu melden? Und wir haben nachgefragt beim NDR Fragt, gemeinsam mit dem Kollegen aus Hamburg.
Genau, mit denen haben wir uns zusammengetan. Dazu muss ich vielleicht noch einen Satz sagen. Das ist, NDR fragt, ist eine Umfragemöglichkeit, die wir schon zu den unterschiedlichsten Themen genutzt haben, auch im Nordmagazin NDR 1 Radio MV. Das habt ihr vielleicht schon mal mitbekommen. NDR fragt, also diese Umfrage, die ist nicht repräsentativ. Das müssen wir immer dazu sagen. Die zeigt aber dennoch die Stimmung im Land. Und ich erinnere mich dunkel an mein Statistik-Seminar, was ich mal im Studium hatte. Diese Umfrage-Community, die setzt sich natürlich nicht exakt so zusammen wie die Bevölkerung der Norddeutschen. Das ist damit repräsentativ gemeint. Die Antworten, die werden aber so ausgewertet, dass denen ein bisschen mehr Gewicht sozusagen gegeben wird, die in dieser NDR-Fraggemeinschaft unterrepräsentiert sind. Ist ein bisschen kompliziert, aber es gibt schlaue Köpfe, die machen das sehr gut. Und insgesamt gibt sich dann so ein relativ stimmiges Bild für Norddeutschland, für die verschiedenen Bundesländer, für MV natürlich auch, auf das wir uns da beziehen können.
Ja, genau. Und die Umfrage lief 5 Tage. Es haben 1626 Personen teilgenommen. Thema war natürlich, was ich gerade gesagt hatte, Opferhilfe im Allgemeinen.
Genau.
Und jetzt kommen ein paar Zahlen, aber ich versuche es ganz übersichtlich und einfach
zu
machen. auf die Frage, also an erster Stelle, welche persönlichen Hürden die Teilnehmer im Opferfall haben oder hätten, haben 50% tatsächlich damit geantwortet, dass sie keine Kenntnisse über Hilfsangebote haben. Dann 40%, die Angst haben, nicht ernst genommen zu werden. Das hatten wir ja gerade mit dem Imposter-Syndrom.
Genau.
Genau. Und knapp 30% auch Angst vor der erneuten Konfrontation. Ist ja auch nochmal schwierig, gerade das nochmal aufzuarbeiten, indem man es ausspricht. Ja, was Ihnen bei der Unterstützung besonders wichtig wäre, ist die schnelle Erreichbarkeit, aber auch die einfühlsame, verständnisvolle Ansprechperson und natürlich auch rechtliche und psychosoziale Unterstützung zu erhalten. Interessant finde ich auch, dass sich eigentlich durch die ganze Umfrage immer wieder das Thema Privatsphäre, Anonymität durchgezogen hat. Also es war immer wieder den Befragten sehr wichtig, dass man irgendwie anonym bleibt oder zumindest ja diese Anonymität spürt und auch haben kann, wenn man sie denn möchte und halt nicht zu viel gefragt wird einfach. Ja, und ich möchte nochmal betonen, 52% der Befragten wissen nicht, wo sie Hilfe finden können.
Das ist auch die Zahl, die mir jetzt hängen geblieben ist, ne? Also mehr als die Hälfte weiß davon überhaupt nichts. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen verrückt. Ja, und auch der Wunsch nach Anonymität, ne? Wir hatten es ja gerade schon, diese Hemmschwelle, die du erwähnt hast.
Ja.
Das kann ja dann im Zweifel auch das Problem sein bei einer Anzeige, ne? Dann verliert man ja diese Anonymität. Dann musst du ja auch aussagen dann im Zweifel, ne?
Ja, genau. Das ist entscheidend. Wenn du als Opfer eine Anzeige machst, bist du Zeuge. Und als Zeuge bist du verpflichtet, Aussagen zu tätigen und auf Rückfragen dann noch zu antworten. Also du kannst da nicht einfach sagen, ich fühle mich nicht danach, ich möchte jetzt nicht nochmal die Geschichte erzählen, ich sag nichts.
Ja.
Das geht nicht. Das darf an der Stelle nur der Täter, weil der ist ja Tatverdächtiger. Und das Verrückte ist, er ist nicht in der Pflicht, etwas zu sagen. Er darf sogar sagen, was er will.
Bei diesem ganzen Prozedere mit Gericht und so weiter, da kommt dann auch der weiße Ring, also ein Schritt zurück jetzt wieder, und unterstützt die Opfer und schiebt sie zumindest in eine Richtung, ne? Also wie man da vorgeht.
Genau, also der Weiße Ring und die Ehrenamtler, die helfen, soweit sie können. Sie sind an erster Stelle eben ein offenes Ohr, geben Halt, geben Mut und dann leiten sie auch weiter an eine rechtliche Beratung zum Beispiel. Da können sie sogar, hatte ich ja vorhin gesagt, finanziell unterstützen, indem sie einen Gutschein vergeben, um sich dann auch unabhängig davon, wie viele finanzielle Mittel man selbst zur Verfügung hat, sich auch rechtliche Beratung dann zu holen.
Also ein Gutschein für einen Anwalt, richtig?
Wenn du so willst, genau, für eine Erstberatung. Okay. Und ich hatte auch anfangs von diesen Netzwerkpartnern gesprochen. So ist es tatsächlich auch, wenn rechtliche Beratung Sinn macht, gerade im strafrechtlichen Bereich, wird dann auch eine entsprechende Vertrauensperson weitergeleitet. Petra Voss hatte zum Beispiel erzählt, dass sie ganz erleichtert ist und auch froh ist zu wissen, dass sie bei solchen sensiblen Themen auch Partner hat, die sie kennt und die sie auch wirklich als Vertrauensperson nennen und weitergeben kann.
Und das sind dann einfach Anwälte, mit denen sie schon häufiger zusammengearbeitet hat?
Genau, oder? Also du kannst als Betroffener natürlich zu jedem Anwalt gehen. Wenn du jetzt keinen Anhaltspunkt hast, können natürlich auch Empfehlungen ausgesprochen werden. Ob es jetzt der Anwalt ist, ob es die psychosoziale Prozessbegleitung ist. Also da wieder dieses Netzwerk, das man weitergeben kann. Genau, das ist laut Petra Voss natürlich schön und erleichternd einfach.
Stichwort Nebenklage, das ist ja auch immer noch mal eine Option für die Opfer. Vielleicht kannst du dazu noch mal einen Satz sagen.
Ja, also die Nebenklage ermöglicht Opfern schwerer Straftaten, sich aktiv als Beteiligter an einem Prozess neben der Staatsanwaltschaft zu beteiligen. Dadurch entstehen mehr Rechte. Also normalerweise bist du als Zeuge einfach Mittel zum Zweck. Also du bist ein Teil des Verfahrens, wo du erzählst, du musst reingehen, rausgehen. Und bei der Nebenklage sitzt du die ganze Zeit im Raum. Also du hast eine aktive Mitwirkung, du nimmst eine Rolle rein. Du bist nicht nur Zeuge, sondern wirklich Teil des ganzen Prozesses.
Und Anträge und so, ne? Kann die Nebenklage ja auch stellen, meine ich, ne?
Genau. Und ich habe Sarah gefragt, das ist ja nochmal sehr spannend, um wieder zu Sarah zu kommen und zu dem ganzen Team, wie das eigentlich für sie ist. Denn auf der einen Seite hilft sie Betroffenen, das ist ja das schönere Wort, Opfer klingt ja immer so hart.
Das stimmt, ja.
Und auf der anderen Seite, hat sie diese rechtliche, objektive Gesetzeslage, die sie ja auch studiert. Und wie sich das für sie verändert hat, dadurch, dass sie beide Sichtweisen so intensiv auch mitkriegt.
Grundsätzlich ist durch die Arbeit beim Weißen Ring schon so ein Störgefühl da, dass die Betroffenen in diesen Saal müssen. Sie sitzen dann in der Mitte, ringsrum ganz viele fremde Leute, hinter denen vielleicht noch Praktikanten, müssen den Täter ins Gesicht gucken, wieder alles wieder erzählen. Und die sind eigentlich nur so eine Randfigur im Verfahren von dem ganzen Geschehen und haben halt teilweise nicht mal noch rechtliches Gehör von staatlicher Seite aus, während der Angeklagte fast immer irgendwie noch einen Anwalt mit dabei hat.
Das meinte ich mit, dass das Rechtssystem ja so täterorientiert ist, ne? Und das ist ja dann nochmal eine andere Perspektive, wie Sarah sagt, die sie da auf das ganze System bekommt, die ja im Grunde genommen wahrscheinlich auch nicht schaden kann für ihr berufliches Leben.
Ich hatte auch mit einer Rechtsanwältin gesprochen und es ist tatsächlich so, es gibt ja diesen Spruch Zweifel für den Angeklagten und sie sagte auch, das ist auch wichtig, dass das so ist.
Ja.
Und um auf den Weißen Ring zu kommen, die sind ja wirklich als Lotse da, die können Empfehlungen aussprechen, finanziell unterstützen, können auch mal zum Gericht begleiten, aber da gibt es halt dann auch wieder diese Fachkräfte, die das machen.
Also die rechtliche Beratung, hast du ja gesagt, im Sinne von anwaltlicher Beratung, das machen die nicht, ne? Aber halt, also Händchen halten.
Du so willst darauf hinaus, dass sie ja theoretisch auch rechtlich irgendwie Auskunft geben könnten, dass sie studieren.
Im Prinzip ja. Ich meine, das ist ja ihr Fach, ne? Aber das dürfen sie nicht.
Genau. Also es ist super wichtig zu erwähnen, sie dürfen praktisch nicht beraten. Sie dürfen eigene Fälle annehmen, um eben dieser Lotse zu sein. Und um das überhaupt machen zu können, gibt es Seminare. Also sie können jetzt nicht einfach ankommen und sagen, ich möchte jetzt hier helfen und nehme Fälle an, sondern es gibt schon Seminare, Weiterbildungen, Fortbildungen, bevor man überhaupt jetzt einem Betroffenen gegenüber sitzt. Genau, und letztendlich läuft alles Hand in Hand. Also sie unterstützen, dann geben sie das oder geben Empfehlungen. Und
So mehrfach erwähnt, Ehrenamt. Ne? Der Weiße Ring besteht hauptsächlich aus dem Ehrenamt und in Greifswald natürlich dann auch. Jetzt nach deinen Eindrücken und nach den vielen Gesprächen, die du geführt hast, was wünschen sich die Ehrenamtler vom Nicht-Ehrenamt, also vom Gesetzgeber jetzt zum Beispiel?
Also natürlich gibt es immer Luft nach oben und wenn man sich ein paar Beispiele anschaut, ist aber tatsächlich schon einiges passiert. Nehmen wir das Beispiel Stalking. Das war früher nur strafbar, wenn sich nachweislich die Lebensumstände des Betroffenen verändert haben, also etwa der Arbeitsplatz gewechselt werden musste oder massive psychische Belastungen sich entwickelt haben. Das bedeutete, die Strafbarkeit hing eigentlich von der Reaktion des Opfers ab.
Stimmt, ja.
Und ja, wer nach außen hin ja stark geblieben ist, der hatte es als Betroffener schwerer.
Ja, ja, klar.
Das wurde jetzt inzwischen geändert, weil eine Straftat nicht davon abhängen kann, wie belastbar jemand ist.
Ja.
Und um ein anderes Beispiel zu nehmen, die psychosoziale Prozessbegleitung, die wurde auch ausgeweitet. Heute können nämlich auch erwachsene Betroffene schwerer Straftaten Unterstützung im Gerichtsverfahren in Anspruch nehmen, nicht nur Kinder und Jugendliche.
Das heißt, da gibt es auch einen gesetzlichen Rahmen und ein wirklich gesetzliches Anrecht darauf. Ne?
Das wurde jetzt genau weiterentwickelt und da hatte die Uta Maria Kuder auch etwas zugesagt.
Ich glaube, dass das, was wir schon haben, noch besser sein muss. Beispielsweise Traumaambulanzen. Da gibt es rechtlich, ist das kein Problem. Rechtlich soll es die überall im Land geben. Nach dem Namen gibt es die auch nahezu überall. Aber sie sind nicht mit Personal besetzt. Da nützt mir eine Traumaambulanz nichts, wenn da kein Therapeut ist, der was machen kann. Und ich glaube, das ist das große Problem, eben auch bei der Opferentschädigung. Es dauert ewig. Es dauert ewig. Opfer warten 2-3 Jahre, bis da endlich was entschieden ist, endgültig.
Valeria, die, ja, weiß nicht, ob es die wichtigste Frage ist, aber eine wichtige Frage zum Schluss. Wie erreiche ich denn den Weißen Ring, wenn ich ihn brauche? Die Opferhilfe ist ja theoretisch im ganzen Land aktiv, richtig?
Genau. Also gerade in größeren Städten wie Rostock oder Greifswald gibt es ja vor allem junge Mitarbeiter, wie wir jetzt gerade schon besprochen haben. Das ist auch super wichtig, um helfen zu können. Also da auch hier ein Kreislauf.
Ja, ja.
Ja, ansonsten gibt es Außenstellen im ganzen Land verteilt. Bei einem Flächenland nicht immer leicht, aber die Ehrenamtler fahren auch nach Bedarf überall hin und auch weitere Strecken. Dann wird halt eben geschaut, welche Außenstelle am nächsten ist. Wichtig ist, geholfen wird auf jeden Fall, da ist Distanz kein Hindernis. Also sollte man wirklich betroffen sein, einfach anrufen und dann wird definitiv ein Weg gefunden.
Wie wichtig die Arbeit vom Weißen Ring ist und auch wie besonders das Greifswalder Team bestehend aus jungen Jurastudenten ist, das versteht man vermutlich am besten nochmal so ein bisschen als Zusammenfassung, wenn wir nochmal in die Worte von einer Betroffenen reinhören, mit der du ja gesprochen hast, die Hilfe bekommen hat.
Man muss es überschreiben, man braucht einfach neue gute Erfahrungen. Es muss neu Vertrauen geschaffen werden und das hat mir der Weiße Ring gegeben.
Ich bedanke mich bei Valeria Kelz aus dem Vorpommernstudio in Greifswald. Vielen Dank.
Danke dir.
Die Redaktion hatte Carola Levering. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen.
Mehr Information, mehr Hintergrund, mehr Glaubwürdigkeit. NDR MV Podcast. MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek App und überall, wo es sonst Podcasts gibt.